Tag und herzlich willkommen zur 6. Staffel Bass to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bass to Bass. Alle Episoden dieser Staffel wurden in unserem Podcast-Studio auf der InnoTrans 2024 in Berlin aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Experten der Busbranche, VertreterInnen der Politik und Startups. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich erneut für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobilitätsszene machen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus to Talk. Ich begrüße heute in unserem Podcast-Studio auf der InnoTrans 2024 Christiane Leonhardt. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmen BDO und der BDO, nicht zu vergessen, Gründungspartner der Bus to Bus, die demnächst ihr 5. Jubiläum feiert. Geboren in Osnabrück hat Christiane Leonhardt ihre Berufslaufbahn als Rechtsanwältin im Verwaltungsrecht 1999 in Berlin begonnen. 2004 kam sie als Justiziarin zum BDO. Ab 2008 teilte sie sich die stellvertretende Führung des Verbandes mit Günter Mörl, bevor sie 2011 zur Hauptgeschäftsführerin und damit zur Chefin des Verbandes wurde. Über die Jahre hat sie Erfolge für die deutschen Busunternehmer streiten können. So trug sie dazu bei, die Busmaut zu verhindern und erkämpfte einen Corona-Rettungsschirm für die Branche. Herzlich willkommen, liebe Christiane.
Vielen Dank, liebe Kerstin, dass ich da sein darf heute.
Ja, schön, dass du da bist. Das ist für mich heute ein ganz besonderer Podcast, Christiane.
Schön.
Liebe Christiane, du hast in 2024, in diesem Jahr, 20 Jahre BDO gefeiert. Und dazu gratuliere ich dir natürlich ganz herzlich.
Dankeschön.
Ein weiteres Jubiläum steht uns beiden bevor, nämlich die 5. Ausgabe der Bus to Bus im April nächsten Jahres. Wenn du so zurückschaust, auch auf deine 5 gemeinsame Ausgaben, die wir gestaltet haben, wie hat sich Busmobilität seit 2017, seit wir gestartet sind, verändert?
Also es hat sich schon ganz schön viel getan. Ich würde sagen, vor allem, wenn ich so zurückblicke, die letzten Male der Bus to Bus, es ist schon sehr viel grüner geworden, die Mobilität. Der Bus ist natürlich per se ja schon grün, weil viele Menschen in einem Fahrzeug sitzen. Aber natürlich sind die Antriebe, da hat sich so viel entwickelt in Richtung Elektrifizierung, in Richtung Wasserstoff. Da muss man schon sagen, sieht man auch mehr Fahrzeuge, nicht nur jetzt in den Messehallen, die waren ja immer schon da oder schon eher da, sondern man sieht sie auch auf der Straße, ne? Vor allen Dingen natürlich im ÖPNV. Und wenn man durch die Straßen geht und auch Bus fährt, dann sieht man einfach schon, wie die Technik da vorangeschritten ist und wie viel Entwicklung es in den letzten Jahren gegeben hat. Und das hängt natürlich einfach mit diesem wichtigen Thema zusammen. Und es sind natürlich auch viele Fahrzeuge gefördert worden in den letzten Jahren, das muss man auch sagen. Und diese Förderungen, sie sind ja jetzt erstmal so ein Stück weit auf Eis gelegt worden, zumindest was die Bundesförderprogramme angeht. Und da sind wir mal gespannt, ob die Entwicklung dann so weitergeht. Ne? Also mein Eindruck ist gerade, dass da jetzt so ein bisschen Vorsicht herrscht bei den Unternehmen, weil einfach die Kosten nicht mehr so wirklich kalkulierbar sind. Und ein elektrisch angetriebener Bus ist einfach wesentlich teurer immer noch als ein herkömmlicher, moderner Dieselbus.
Ich gebe dir da auch völlig recht, was die Entwicklung betrifft. Ich erinnere mich, 2017, als wir starteten, war doch schon der ein oder andere Dieselbus noch zu sehen in der Ausstellung und inzwischen sind die komplett verschwunden. Wir hatten in diesem Jahr sogar die Premiere des ersten elektrischen Reisebusses auf der Bus to Bus und auch da bin ich super gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Wie du schon sagst, im ÖPNV, sie prägen inzwischen das Straßenbild, das ist toll, gerade in den Städten. Und mal gucken, wie es auf der Langstrecke weitergeht. Da bin ich gespannt. Und das wird sich ja dann auch in den Themen was zu was widerspiegeln. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, technologische Entwicklung, Herausforderung, Corona, so seit 2017, was waren für dich so die wichtigsten Meilensteine auch in der Verbandsarbeit? Oder wie hat sich eure Verbandsarbeit verändert seitdem?
Na, wir haben ja wirklich die Pandemie hier erlebt, ne? Auch wir mit der Bus to Bus. Wir hatten ja dann eine digitale Veranstaltung zwischendurch. Ich erinnere mich sehr gut. Es war für alle Neuland und ich fand sie sehr gelungen. Aber natürlich war die Stimmung damals, ich erinnere mich noch, als wir im Studio waren. Ja, und vorher eben noch die wirkliche, echte Bastubas hatten mit vielen Menschen, die wir trafen. Und
auch in dieser Branche, die ja von Menschen lebt, vom Sozialen, von Begegnungen, was ja besonders dramatisch.
Ja, und ich erinnere mich eben an diese Veranstaltung zuvor, wo wir alle zusammensaßen und uns wirklich auch gut austauschen konnten. Und dann eben diese Studio-Veranstaltung, die trotzdem aber wichtig und gut war, weil wir da einfach das Thema natürlich, die Welt stand ja nicht still, also gefühlt natürlich schon aufgrund der Pandemie, aber... Ja, Mobilität musste ja auch weitergehen und die Busse sind ja auch weiter gefahren in der Pandemie, zumindest die ÖPNV-Fahrzeuge. Das galt aber natürlich nicht für die Reiseverkehre. Und die bustouristischen Anbieter, unsere Reisebusunternehmen, deren Fahrzeuge standen von heute auf morgen, das wissen wir ja noch alle sehr gut, ich zumindest kann mich wirklich noch sehr gut dran erinnern, standen die still. Wir hatten ja einen Bus Fahrverbot, was es in der Geschichte so auch überhaupt noch nie gab. Und da standen wirklich viele Unternehmen, ja, standen viele Fragezeichen in den Augen und es gab viele Sorgen und Nöte. Und allein die Tatsache, dass wir diese Pandemie überwinden konnten und dass die Bustouristik momentan stark wie zuvor ist, ja, manche sagen sogar vielleicht sogar noch etwas stärker aufgestellt als vor der Pandemie. Auf jeden Fall aber den Ansatz, den wir vor 2019 hatten, wieder aufrechterhalten können. Allein das ist ein kleines Wunder, ehrlich gesagt, wenn man überlegt, dass wir mehrere Lockdowns hatten, wo die Busse eben stillstanden. Und das waren für mich wirklich einschneidende Erlebnisse in den ganzen 20 Jahren, die ich da jetzt mittlerweile für den BDO tätig sein darf. Und
aber gerade da habt ihr auch stark gekämpft für diese Unternehmen. Ne?
Für die Unternehmen haben wir stark gekämpft. Denen galt all unsere Sorge, weil, na, ist klar, wenn man plötzlich die Busse nicht mehr bewegen darf, die Reisen absagen muss, ja, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und vor dem Hintergrund haben wir uns ganz, ganz schnell auch an die Politik gewandt und haben auch offene Ohren gehört. Und es war auch wirklich ein tolles Erlebnis, dass man doch sagen muss, auch wenn der Bus manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist es ja doch so gewesen, dass die Politik das erkannt hat, dass die Bustouristik ein ganz, ganz wichtiges Segment ist, auch zum Erhalt der Mobilität. Und wir wissen alle, auch nach Corona, dass zum Leben, zum Wohlfühlen, ehrlich gesagt auch als Bedürfnis, die Mobilität ganz wichtig ist. Und nicht nur die Mobilität im ÖPNV, wie komme ich von A nach B, sondern eben auch, wie komme ich in den Urlaub, was habe ich für einen Urlaub, wie verbringe ich meinen Urlaub. Und es ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich mit einem Reisebus, mit einer Gruppe fahre oder mit Menschen, die ich dort vielleicht kennenlerne, ob ich ein gemeinsames Erlebnis habe, ob ich jetzt zum Beispiel als Single mich in einer Gruppe aufgehoben und wohlfühle. Oder vielleicht auch als ältere Person dort Ansprechpartner habe, einen Reiseleiter habe. Oder ob ich eben alleine unterwegs bin im Auto oder auch in anderen Verkehrsmitteln. Und das ist doch mittlerweile stark erkannt worden, dass auch die Urlaubsreise ein wichtiges Bedürfnis der Menschen ist. Und ich glaube, das ist uns allen in Corona, als wir nicht mehr verreisen durften, egal mit welchem Verkehrsmittel, ist es uns allen, glaube ich, ziemlich, ziemlich deutlich geworden. Ich glaube, wir sind einfach vorher nicht so sensibel gewesen, was das Thema angeht. Denn Urlaub war für viele Menschen einfach auch selbstverständlich.
Allerdings,
und das hat sich durch die Covid-Pandemie massiv geändert. Und das war dann, als es überstanden war, mit den Hilfen der Bundesregierung, es gab ein Jahr einen zusätzlichen Sonderrettungsschirm nur für Reisebusunternehmen, auf deren Bedürfnisse zugeschnitten. Das hatte sich der damalige Verkehrsminister sehr stark dafür gemacht, weil er eben auch gesehen hat, dass es eine wichtige Branche ist. Und das hat mich damals beruhigt, erstens, weil ich dann sehen konnte, okay, wir werden die Unternehmen durch diese Krise führen. Und es hat sich auch gezeigt, dass es funktioniert hat.
Könnte man vielleicht sogar sagen, dass Corona dazu führte, dass die Sichtbarkeit dieser Branche überhaupt erstmal oder stärker geworden ist?
Also es hatte, naja, wie es manchmal ja so ist, dass Krisen auch zu am Ende doch auch nochmal positive Dinge erbringen. Die Branche hat selber enorm zusammengehalten. Wir hatten eine Busdemo gemacht in Berlin, um eben nochmal auch auf das Thema hinzuweisen, und wir hatten über 1000 Busse mit ihren Unternehmerinnen und Unternehmern, die den Weg aus ganz, ganz Deutschland wirklich aus den entlegensten Ecken Deutschlands nach Berlin angetreten haben. Und ja, da ist einigen auch wirklich dann die Tränen gekugelt, ne? Als die dann am Brandenburger Tor vorbeifuhren. Und ich kenne ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer und die haben dann gewunken aus ihren Bussen. Es war ein sehr, sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, und es hat natürlich auch die Sichtbarkeit nach außen gebracht, ne?
Kann man sagen, oder? Ja. Und dann kam sie endlich, die Was-zu-Was 2022. Wir haben gerade drüber geredet. Ich erinnere mich auch noch mit hohen Sicherheitsauflagen. Wir haben bis zum Schluss gebibbert, ob wir überhaupt die Türen aufmachen können. Das war alles sehr, sehr knapp. Aber dann fand sie statt und ich muss sagen, es war für mich wirklich eine ganz besondere Was-zu-Was, weil man konnte wirklich förmlich spüren, wie sehr die Menschen und gerade auch die Branche das Bedürfnis hatte, sich wirklich wieder persönlich zu treffen und auszutauschen. Und das habe ich gelernt in den Jahren. Es ist wirklich People-Business, es ist eine Branche, da lebt man vom persönlichen Kontakt. Da geht es um Emotionen und um gemeinsame Erlebnisse. Und als dann die Türen aufgingen, das war für mich wirklich ein toller Moment. Und ich erinnere mich, ich wurde noch nie so viel und so herzlich begrüßt wie zu dieser Was-zu-Was, weil es für alle, ne, sowohl für die Hersteller als auch für die Unternehmer wirklich ein ganz besonderes Moment war. Und es war eine ausgelassene Future Night, ich erinnere mich auch. Ja. Was war für dich das Highlight 2022? Kannst du dich noch erinnern?
Ach ja, mir ging es ähnlich. Ne? Es war ja für uns auch als Verband die erste große Veranstaltung wieder. Und wir haben natürlich auch in unseren Gremien beraten, ne? Wird es überhaupt gehen? Man war sich ja auch nicht so sicher bei der Planung vorher. Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen? Darf man überhaupt schon wieder zusammenkommen? Ne? In welcher Funktion? Und ja, es wäre natürlich auch fatal gewesen, wenn irgendwas passiert wäre und dann noch mal wieder Menschen krank geworden wären. Und wir haben das intensiv auch in unseren Gremien diskutiert und sie haben aber alle gesagt, nein, es muss ja weitergehen. Ja, es kann ja nicht alles so stillstehen. Und von daher war das auch so, dass wir auch in unseren Gremien mit meinem Vorstand und meinen Geschäftsführungskollegen auch das erste Mal wieder zusammenkamen. Und für mich ist das auch deswegen ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gewesen. Ich glaube, das ging allen so ein bisschen so, als es dann wieder losging. Und interessanterweise sind ja die Themen ja auch dieselben geblieben. Ja, und gut, für die Touristik muss man sagen, die waren immer noch sehr stark angeschlagen, aber hatten dann doch die Hoffnung auch einfach, dann, dass es jetzt wieder losgeht und waren auch dann sehr euphorisch zu dem Zeitpunkt auch. Und ja, die Themen wie alternative Antriebe, Digitalisierung, all diese Dinge, die man ja auf der Was-zu-Was auch dann erleben kann und ich würde gerade fast sagen anfassen kann, ja, die waren natürlich auch weiter da und es war auch so schön, sich mal wieder mit diesen normalen Business-Themen befassen zu können.
Jenseits des Krisenmanagements.
Ja, und nicht diese Corona-Themen, die es immer dann ja viel lange Zeit lang gab, dass man die eben nicht mehr hörte, sondern sich wirklich wieder um die normalen Themen kümmern konnte. Und ich glaube, es war für alle eine tolle Veranstaltung. Ja.
Ich würde gern nochmal dazu kommen, wie der BDO organisiert ist, beziehungsweise wen ihr vertretet. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die es noch nicht wissen. Ihr vertretet verschiedene Bereiche der Busmobilität. Insgesamt 3000 Unternehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bitte erzähl uns doch nochmal, Christiane, wie ist der BDO aufgestellt? Für wen arbeitet ihr? Für wen legt ihr euch ins Zeug?
Sehr gerne erkläre ich das. Also wir sind ein klassischer Wirtschaftsverband, der föderal strukturiert ist. Also ich habe Landesverbände, ne, wo dann eben die Unternehmen Mitglied sind. Und die Landesverbände sind dann wiederum beim BDO Mitglied.
Das heißt, ihr seid so die Dachorganisation?
Wir sind eine Dachorganisation, okay. Genau. Mhm. Und wir haben aber natürlich in den Landesverbänden auch unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem, wo sie sind und wie auch in den Ländern sozusagen auch die politischen Debatten geführt werden. Und wir haben aber auch sehr viel natürlich ähnliche Themen, Herausforderungen und Probleme, die in Bayern genauso sind wie in Niedersachsen.
Und die bündelt ihr dann als Verband?
Die bündeln wir. Und wir haben Gremienarbeit, ne, zu verschiedenen Themen. Wir haben zum Beispiel auch einen Technikausschuss. Und wir haben aber auch einen Ausschuss für Arbeit und Soziales, einen ÖPNV-Ausschuss, also viele Ausschüsse. Und da sind die Unternehmen vertreten, da sind aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Landesverbänden vertreten. Und da versuchen wir eben ja Meinungen zu bilden, Strategien zu entwickeln, uns abzustimmen, ne, und auch eine einheitliche Position zu finden, die wir dann wiederum als BDO dann an die Bundespolitik geben oder dann eben auch ans Europäische Parlament zum Beispiel, weil wir ja auch für Europa zuständig sind. Und genau, das machen wir dann in zahlreicher Gremienarbeit, aber wir telefonieren auch viel und schreiben uns noch irgendwelche E-Mails hin und her. Ne? Also manchmal geht's ja dann auch sehr heiß her und die Themen kochen hoch, die politischen Themen, da muss man schnell reagieren, dann hat man Anfragen von der Presse und dann müssen wir uns natürlich auch schnell abstimmen dazu.
Wenn wir nochmal zu was zurückkommen, inwiefern profitieren eure Mitglieder von so einer Veranstaltung? Was denkst du, ist das Besondere? Warum eigentlich eine Pflichtveranstaltung für jeden privaten Busunternehmen?
Also wir vertreten ja den privaten Mittelstand. Das sind familiengeführte Unternehmen, meistens sehr kleine Unternehmen, aber auch teilweise schon etwas größere. Das ist so eine Mischung. Und wir reden immer von unseren drei Säulen der Unternehmen. Das ist einmal die klassische Bustouristik, die Reisebusse, die man eben sieht. Dann ist es aber auch der ÖPNV und unsere ÖPNV-Unternehmen sind auch ganz unterschiedlich aktiv. Es gibt welche, die haben sozusagen eigenwirtschaftliche Genehmigungen, fahren in den Städten, in meistens kleinere oder mittelgroße Städte, fahren sie den Stadtverkehr eigenverantwortlich. Dann gibt es aber auch welche, die als Subunternehmer für kommunale Unternehmen tätig sind oder zum Beispiel auch für die Bahn tätig sind oder andere Player. Und das ist sozusagen so eine größere Bandbreite von sehr vielen unterschiedlichen Interessen. Dann haben wir natürlich auch noch den Fernlinienverkehr mit Flixbus, auch bei uns in der Mitgliedschaft. Und es eint uns aber alle, dass wir sozusagen diesen unternehmerischen Ansatz haben und auch viel unternehmerische Freiheiten brauchen und einen fairen Wettbewerb eben auch brauchen, um diesen Betrieb da voranzubringen. Ne? Und diese unterschiedlichen Sparten, die finden eben auf der Bus-to-Bus dann auch sich wieder und in den Themen auch wieder. Und das macht, glaube ich, so ein bisschen das Besondere auch aus, dass man eben vom Reiseverkehr und dem Reisebus sozusagen in den touristischen Foren sich angesprochen fühlt, aber dann eben auch Leute aus der ÖPNV-Community da sind. Ne? Und diese Mischung ist, glaube ich, sehr wichtig. Viele unserer Betriebe sind auch sogenannte Mischbetriebe, die haben dann einen Linienverkehr und machen auch noch Touristik, auch noch nebenher. So, das ist, glaube ich, der Vorteil erstmal insgesamt schon. Und dann kommt noch dazu, und das finde ich eben besonders toll, das war ja auch mein Vorschlag oder damals meine Idee ja auch, dass wir das Ganze politisch eben auch untermauern und eben dann die Politik auch besonders einladen, sich Fahrzeuge anzuschauen, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, aber auch mit den Unternehmen sprechen, auf den Podien, aber auch in den Gängen und auch abends beim Glas Wein vielleicht. Wichtig ist einfach, gerade finde ich, in einer Welt, wo die sehr digital ist, wo viele nur noch über Social Media miteinander kommunizieren und oft auch ehrlich gesagt aneinander vorbei kommunizieren, aus meiner Sicht, finde ich sehr, sehr wichtig und schön. Wenn man dann wirklich zusammenkommt, die ganze Branche eben zusammenkommt und miteinander ins Gespräch kommt. Und das kann man eben auf der Bus-to-Bus. Das macht das Besondere aus.
Da würde ich dir gerne zustimmen und auch, das ist auch für mich so der persönliche Reiz der Veranstaltung. Wir haben uns ja damals bei der konzeptionellen Entwicklung ganz genaue Gedanken gemacht, ne? Welche Sparten muss man eigentlich zusammenbringen, welche Themen möchte man adressieren. Und damit einher ging eben auch der Startschuss für die Umstellung auf alternative Antriebe. Also es war ganz klar, hier wird Gesprächsbedarf bestehen und hier prasseln viele Innovationen und Neuerungen auf die Branche ein, auf die ganze Branche, auf die Touristik, auf den ÖPNV, auf die Fernstrecke. Und wir haben uns daher entschieden, bewusst diese interaktiven Formate auch zu etablieren. Wir haben gesagt, einerseits, du musst die Fahrzeuge ausprobieren und sie erleben. Es ist eine komplett neue Technik, die da auf alle zukommt. Du musst Impulse geben in die Branche, weil es reicht wahrscheinlich nicht mehr in der Zukunft traditionell aufgestellt zu sein. Da geht es um ganz neue Partnerschaften. Da kommen Startups mit in traditionelle Unternehmen mit ihren Ideen. Stichwort Buchungsplattform oder spezielle Services. Und all das muss sich auch wiederfinden, natürlich in den politischen Programmen und Weichenstellungen. Und von daher, ich muss auch sagen, genau diese Kombination und diese Feinheiten, diese Nuancen, die wir im Konzept haben, diese Kombination aus Fachthemen, Innovation und Politik, das ist absolut besonders und findet auch kein weiteres Beispiel, sofern ich das bisher sehe. Und das ist wirklich ein richtig gutes Konzept.
Ja, und weil du gefragt hattest, 22, ne, also was ich interessant fand, war auch das Thema KI. wie weit sich das doch auch schon in unserer Branche etabliert hat. Manche sind vielleicht ein bisschen überrascht worden. Ich gehöre auch dazu, dass ich mir noch nicht am Anfang vorstellen konnte, was jetzt schon alles möglich ist mit KI. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass der Mittelstand eben auch, der ja tatsächlich auch das Tagesgeschäft wirklich auch wuppen muss und in Zeiten des Fachkräftemangels, es fehlen ja sehr, sehr viele, also 20.000 Busfahrerinnen und Busfahrer aktuell, und es werden nicht mehr, sondern wahrscheinlich fehlen uns in Zukunft weitere Fahrerinnen und Fahrer, und das wird natürlich dann für die Betriebe auch immer schwerer, Fachkräfte zu finden. Das bindet dann auch die Unternehmerinnen und Unternehmer selber auch sehr ein. Bis dahin, dass die teilweise selber fahren müssen dann, um nicht irgendwie noch Probleme zu bekommen. Und ja, da bieten die KI, nicht beim Fahren logischerweise, ja, wobei wir haben auch schon über das autonome Fahren gesprochen. Richtig. Und da muss ich sagen, da hatte ich damals bei der ersten, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber da hatten wir so ein Panel mit Fahrzeugherstellern, die wurden dann gefragt, wie sie das denn einschätzen, wann dann der autonome Bus durch Berlin serienmäßig fährt. Und da fielen so Jahreszahlen wie 2027.
Also müsste man heute nochmal fragen.
Ja, absolut. Also da haben, glaube ich, viele, und ich nehme mich da auch ein, viele haben geglaubt, dass es schneller geht auch, ja. Aber was ich bei der letzten Bastobas wirklich auch hochinteressant fand, ist, dass die KI ja jetzt mal vom Fahren abgesehen kann, in den Betrieben auch sehr viel schon unterstützen
kann. Du meinst,
das
für Planungssoftware und
Richtig, genau. Disposition und also Angebotserstellung und all diese Dinge, die ja doch auch viel Aufwand sind, da gibt es doch sehr viel Möglichkeiten, und deswegen ist so eine Veranstaltung auch für den Mittelstand sehr wichtig, weil da natürlich die Personaldecke meistens noch ein bisschen geringer ist und das dann auch wirklich unterstützen kann in den Betrieben.
Ja, ich habe auch festgestellt, dass der Schlüssel liegt für mich oft in der Kommunikation. Es gibt so viele Buzzwords und so viele Themen, mit denen du so konfrontiert bist. Und dass irgendjemand für dich einfach mal diese Abstraktion so ein bisschen nimmt und es mal definiert, diese neuen Möglichkeiten in dein Tagesgeschäft, und einfach auch nochmal auf ein anderes Niveau hebt. Das kann so eine Veranstaltung natürlich auch ganz gut durch Beispiele belegen. Und damit wird es auch greifbarer für den Unternehmer, was da auf einen zukommt.
Ja, absolut. Das finde ich auch.
Wir haben jetzt gerade gesagt, die Unternehmen brauchen natürlich den Austausch für die Politik. Braucht die Politik auch so eine Plattform für die, wie die Bus2Bus? Ist das, was ist so wertvoll für die Politik an so einer Plattform?
Ja, ich meine, da müsstest du natürlich eigentlich die Politik fragen.
Richtig.
Aber wir sprechen ja manchmal mit ihr. Und ich glaube, dass die Politik das auch erkannt hat, wie wichtig so eine Veranstaltung ist, denn sie ist ja hier immer sehr stark vertreten.
Von Anfang an.
Und der Minister, der Amtierende jeweils, lässt es sich nicht nehmen, zur Bus2Bus zu kommen. Weil es, glaube ich, auch so gesehen wird und auch interessant einfach für die Minister ist. Und was ich aber auch besonders toll finde, darüber freue ich mich immer auch, ist, wenn die Bundestagsausschüsse hier ihre Rundgänge machen. Und wir haben ja dann auch immer die Ehre, die begleiten zu dürfen und auch für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Und wir haben ja jetzt schon die letzten beiden Male sowohl den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags wie auch den Tourismus Ausschuss des Deutschen Bundestages hier gehabt für eine Führung und auch zu Gesprächen bei uns am Stand, aber auch bei anderen Ausstellern. Und das zeigt mir sehr deutlich, dass ein großes Interesse in der Politik
da ist.
Es wird gern angenommen. Und ich meine, politische Entscheidungen müssen ja auch auf irgendwelchen Fakten basieren. Und gerade wenn es um technische Dinge geht, ne? Also wie offen bleibt man bei der Technologie? Das ist ja also auch so ein sehr umstrittenes
Thema. Heute auch schon in einem Podcast.
Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben ja als BDO auch eine Meinung dazu, dass man da in jedem Fall offen sein muss, was das Thema auch E-Fuels und so weiter angeht. Und das muss der Markt nachher am Ende selber entscheiden. Natürlich muss es Vorgaben geben, was jetzt die Umweltthematik angeht, aber dass jetzt die Politik sich in der Lage sehen könnte, zu sagen, ich setze jetzt auf Wasserstoff in den nächsten 20 Jahren oder auf elektrische Antriebe, das Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und genauso wie bei diesem Thema E-Fuels, es wird einfach noch eine lange Zeit sein, auch wenn manche das nicht mehr wahrhaben wollen, aber es wird noch lange Zeit Dieselfahrzeuge geben, auch bei Bussen. Und da ist es doch besser, dass ich dann mit dem
eine
Alternative habe, als dass ich nur mit dem Diesel wie bislang rumfahre. Und da wird manchmal sehr ideologisch einfach vorgegangen. Und da habe ich aber den Eindruck, dass da zurzeit auch wieder ein bisschen
mehr Offenheit.
Ein bisschen mehr dann doch nochmal nachgedacht wird. Und dafür ist so eine Veranstaltung aber auch gut und richtig, um diese Themen zu platzieren und mit der Politik zu besprechen. Und natürlich haben die unterschiedlichen Fraktionen dazu unterschiedliche Meinungen und auch Begründungen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, diese Gründe auch mal zu hören, um dann selber eine Einschätzung zu treffen. Und es ist auch für die Busunternehmen wichtig zu hören, ja, auch für ihre Wahlentscheidung natürlich. Das gehört auch dazu.
Apropos Wahl, gutes Stichwort, stehen ja im nächsten Jahr an. Was denkst du, was, wenn wir an Mobilität denken, was wären so die dominierenden Themen oder woran werden wir festhalten, auch nach 25?
Ja, ach Kerstin, das ist eine Frage, ganz ehrlich. Ne?
Eine Glaskugel?
Also, ja, und ich meine, früher hätte ich das gewusst. Also früher hätte ich sagen können, naja, in 2 Jahren, ne, also da wird das und das Thema eine Rolle spielen. Und da werden wir diese und jene Diskussion haben. Aber seit Corona, vielleicht auch schon ein bisschen davor, aber danach ist aus meinem Eindruck, ist nochmal viel stärker, hat sich das entwickelt, kann ich das gar nicht mehr sagen.
Ist viel volatiler geworden.
Ja, überleg mal zum Beispiel das Deutschland-Ticket. Das war ja 2 Jahre vorher überhaupt nicht bekannt, dass es das geben wird. Ja, also natürlich wird das eine Diskussion sein. Ich weiß nur nicht, ob sie darüber sein wird, dass es dann weg, dass es das Deutschland-Ticket nicht mehr gibt oder dass es das Deutschland-Ticket gibt. Ja, und dann ist die Frage, wie und in welcher Form wird es geben nach der Bundestagswahl. Und ja, also diese ganzen Themen kommen immer schneller über uns hereingebrochen. Und von daher ist es ganz schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall wird es um das Thema Fachkräfte gehen. Da bin ich mir sehr sicher, weil ich nicht sehe, dass in 2 Jahren die Busfahrerinnen und Busfahrer vom Himmel gefallen sind. Und das ist auch eines der gravierendsten Themen. Wenn ich meine Mitglieder frage, wenn wir Veranstaltungen haben, frage ich das natürlich auch immer gern mal ab. Was würdest du als die größte Herausforderung zurzeit sehen oder das sehe ich auch noch in 2 Jahren? Und das ist das Thema, wie bekomme ich qualifizierte Fachkräfte, wie bekomme ich überhaupt Fachkräfte? Und da haben wir halt noch total viel Nachholbedarf, ne? Weil wir einfach diese starren Rahmenbedingungen haben, die noch aus einer Zeit herrschen, wo es beim Führerscheinerwerb zum Beispiel bei dieser Berufskraftfahrerqualifikation, die wir ja haben, das sind einfach noch Vorschriften, die aus Zeiten rühren, wo es dieses Fachkräftethema noch nicht gab. Und da muss die Politik jetzt endlich wirklich umsteuern. Und nicht nur so ein bisschen am Rande.
Stichwort weniger Bürokratie, oder?
Ja, Bürokratie. Es ist einfach wirklich ein Bürokratiemonster. Also wir haben ja Vorschläge gemacht, gemeinsam mit dem VDV dazu, wie man die Rahmenbedingungen verbessern kann. Also wie die amtierende Bundesregierung die Rahmenbedingungen verbessern kann, weil das alles Dinge sind, die sozusagen man auch national ändern kann. Es gibt natürlich auch noch europäische Regelungen, die verbessert gehören, ne? Aber das ist jetzt kein Thema für den Deutschen Bundestag, das adressieren wir dann in Brüssel natürlich auch und da erzielen wir auch schon wirklich gute Vorschritte bei der Führerscheinrichtlinie, gute Entwicklung, die jetzt natürlich durch die neuen Neuwahlen in Europa erstmal so wieder so ein bisschen gebremst wurden, aber da finden sich ja gerade auch die Abgeordneten wieder neu und da wird es auch weitergehen, da haben wir gute Signale und aber genauso muss es eben auch hier in Deutschland weitergehen und es gibt Verbesserungen, das will ich auch nochmal ausdrücklich sagen, dass das auch gerade das Bundesverkehrsministerium als Zuständiges da auch intensiv auch an Verbesserungen arbeitet, aber es müsste dann nochmal mehr der große Wurf kommen, so will ich es mal sagen und wirklich auch starke Veränderungen nochmal machen bei dieser Qualifikation, die man da wo man eine Prüfung machen muss, wo man aber noch Unterrichtsstunden hat. Und da gibt es einfach Beispiele aus anderen Ländern wie Österreich, die das wesentlich geschickter umgesetzt haben. Und da wird das dann alles einfacher sein mit weniger Bürokratie und nachher auch noch geringeren Kosten. Das kommt dann auch noch dazu, dass es ja einfach auch eine Diskussion, die wir haben, auch beim Pkw-Führerschein zum Beispiel, ist das nachher auch eine Frage des Geldes. Ja. Klar. Und ist auch eine Art von Teilhabe, auch wenn ich natürlich als Vertreterin der ÖPNV-Mobilitätsbranche nicht fürs Auto votieren will, aber gesellschaftspolitisch ist das schon eine Frage, ob sich denn, wer sich denn alles noch einen Führerschein leisten kann. Und meine Tochter macht gerade einen, daher weiß ich, was es kostet. Und
diese schmerzhafte Erfahrung auch machen müssen.
Genau. Und ja, ich habe zwei Töchter, also mal zwei. Manche haben drei oder vier Kinder. Und das ist schon dann auch wirklich keine kleine Summe Geld. Und das war damals, also zu meiner Zeit, weiß nicht, wie es bei dir war, Kerstin, aber als ich Führerschein gemacht habe, war das noch nicht so. Es hat auch schon Geld gekostet, man fand es auch schon teuer, aber man konnte es sich noch irgendwie leisten. Und davon sind wir jetzt, entfernen wir uns immer weiter. Ne? Und das führt eben aus meiner Sicht zu einer Zweiklassengesellschaft. Also bei den jungen Menschen, die mit 18 vielleicht ihren Führerschein machen wollen. Die einen dann eben machen und die anderen es nicht machen können. Und im Busbereich und im Übrigen auch im Güterverkehr. Wir haben ja auch nicht nur mit dem VDV eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben, sondern auch mit den Kollegen aus dem Güterverkehr, also den Spediteuren und den Frachtführern. Und die haben ja das gleiche Problem und deswegen unterstützen die auch die Vorschläge, die wir jetzt mit dem VDV haben, unterstützen die auch mit. Und die haben dasselbe Problem wie wir auch. Und da muss einfach was passieren und deswegen haben wir diesen Vorstoß nochmal gemacht. Und da gehe ich davon aus, dass wir bei der nächsten Bastobas nach der Bundestagswahl das Thema mit Sicherheit auch noch auf der Tagesordnung haben werden.
Gebe ich dir recht. Ich würde gerne nochmal auf eure Verbandsarbeit zurückkommen. Der BDO wird traditionell oft vor allem mit den touristischen Themen auch in Verbindung gebracht. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, eure Mitgliedsunternehmen arbeiten teilweise in Mischunternehmen, Mischbetrieben und sind viel, viel breiter aufgestellt. Ich würde sogar, oder kann man sogar behaupten, die private Buswirtschaft bildet das Rückgrat sämtlicher Mobilitätskonzepte oder der kommunalen Unternehmen?
Ja, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, dass wir immer sozusagen in diese...
Hat sich das verändert? Ganz ehrlich, wie war das?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist wahrscheinlich eine öffentliche Wahrnehmung möglicherweise, weil unsere Unternehmen, also erstmal muss man vielleicht sagen, die Hälfte der ÖPNV-Busse auf der Straße werden von privaten Unternehmen.
Ich glaub, das die wenigsten wissen.
Das wissen die nicht. Die Hälfte der Busse, die man in den Städten sieht, werden von privaten Unternehmen gefahren. Da habe ich die Subunternehmer noch gar nicht reingerechnet, die ja auch noch unterwegs sind. Und die fahren aber natürlich dann auch im Auftrag eben von anderen Unternehmen. Dann steht dann manchmal auch natürlich das Unternehmen an dem Bus, für das gefahren wird. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so präsent für die Menschen, die dann in den Bus einsteigen. Die sehen dann teilweise gar nicht, dass der Bus von einem privaten mittelständischen Unternehmen betrieben und auch gefahren wird, sondern rechnen das sozusagen dem Verkehrsunternehmen zu, was eben vorne groß draufsteht. Das ist ja auch nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist vollkommen okay. Aber ohne die Subunternehmer ist der ÖPNV nicht aufrechtzuerhalten. Ja, die fahren in einer Größenordnung. Das wäre oftmals gar nicht anders zu erbringen. Und von daher würde ich das schon sagen. Und ja, in der Touristik ist es ja so, da gibt es ja im Grunde dann auch gar keine andere Variante. Ja, wenn ich in Urlaub fahren will, dann nehme ich den Reisebus. Und deshalb ist es schon so, hat sich gar nicht so viel verändert. Ich glaube, das ist relativ stabil eigentlich geblieben.
Und wenn wir davon ausgehen, dass Mobilitätsangebote größer werden, ÖPNV reichhaltiger, dann hat die Branche, die private Buswirtschaft auch eine rosige Zukunft vor sich?
Ja, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, nicht nur, weil ich beim Busverband arbeite, sondern weil ich wirklich, wirklich dran glaube.
Das wäre der logische Schritt, oder?
Ja, also ne, der Bus hat aus meiner Sicht die größten Chancen in der Zukunft, wenn man ihn auch wirklich mal ließe. Ja, weil all das, was viele ja sein wollen, das ist ja per se, ist umweltfreundlich. Ja, und auch ein Dieselbus ist immer noch umweltfreundlich. Und er ist kommunikativ. Ich kann auch gerade, ich meine, die Menschen werden immer älter. Sie trauen sich auch nicht mehr so unbedingt, wenn sie dann älter sind, alleine durch die Gegend, fühlen sich gut aufgehoben mit unseren Reisebussen, haben noch Führung dabei durch die Stadt, bekommen noch etwas gezeigt, also so ein Full-Inclusive Thema. Da gibt es ja auch, darüber wird gerade auch sehr stark in Brüssel diskutiert, über die sogenannte Pauschalreiserichtlinie, ne? Also die Frage, Wer haftet denn für was und wie sicher bin ich, wenn ich mit dem Bus verreise oder überhaupt verreise? Und wenn man sieht, Pandemien oder auch Hochwasser, andere Dinge, ja, es war noch nie der Reisebus in der Presse, wo es gestrandete Passagiere gab. Der Bus bringt seine Passagiere immer wieder nach Hause.
Richtig.
Das war übrigens auch mein Erlebnis in der Corona-Pandemie. Ja, viele erinnern sich noch, dass das Auswärtige Amt mit den Flugzeugen die Leute aus den Gebieten rausholen musste, weil sie nicht mehr wieder zurück in ihre Heimat kamen. Und unsere Busunternehmen sind aber mit ihren Fahrgästen, haben an der Grenze gestanden, haben sie alle wieder zurückgebracht. Und das ist eben ja sozusagen auch dieser Schutz, der da auch was Gesetz ja auch so geregelt ist, ist eben auch was ganz Besonderes, was viele auch sehr zu schätzen wissen.
Mhm.
Und weil du geteilte Mobilität angesprochen hast, dazu kommt ja auch noch das Thema On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum, ja, dass man da Pooling-Verkehre betreibt. Da muss ich sagen, da hatte ich, wenn ich jetzt mal wieder an 2017, unsere ersten Bastobas zurückdenke, gedacht, dass das Thema mehr fokussiert und schneller vorangeht, als es jetzt eigentlich ist im Jahre 2024, in dem wir sind. Und das ist schon etwas, was kommt, was immer mehr zu sehen ist. Auch unsere Unternehmen binden sich da ein.
Aber die Zeitschiene ist doch ein bisschen anders.
Das dauert doch länger. Und ich glaube aber, dass das auch sehr stark mit dem autonomen Fahren zusammenhängen wird. Wenn da, ich sag mal, der gordische Knoten irgendwann platzt, dann wird das natürlich mit dem Pooling auch viel einfacher sein.
Mhm.
Und im Moment ist natürlich auch noch... ja, die Menschen finden es gut, glaube ich. Es ist interessant. Es sind überall Pilotprojekte, allerdings auch mit viel Steuergeldern finanziert worden. Sowohl in den Städten wie auch in ländlichen Regionen. Sehr viele wirklich tolle Ideen, tolle Modelle, die gefördert wurden und auch, die es auch noch gibt. Und ja, aber was man so hört, ist dann doch, dass das sehr schwerfällig ist und dass es auch sehr teuer ist, weil die Menschen es dann doch vielleicht nicht genügend annehmen. Und
aber ich glaube, diese Lernkurve ist wichtig.
Ja, man muss es auch ausprobieren.
Richtig.
Ne? Man muss es auch ausprobieren. Und ich glaube, vielen Leuten ist einfach auch klar, dass es wenig Sinn macht, dass jeder allein in seinem PKW sitzt und im Stau steht, sondern das macht einfach irre Sinn in den Städten, weil wenig Platzkapazität da ist und auf den in den ländlichen Regionen auch, um einfach ja angebunden zu sein und da vielleicht nochmal mit einem kleinen Gefäß hinzufahren, wo der größere Bus oder wo auch vielleicht die Schiene dann eben nicht mehr hinfährt. Da sehe ich auch sehr viele Chancen, gerade auch in ländlichen Räumen mit diesen Verkehren.
Mhm.
Aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft in der Zeit, gebe ich zu.
Vielleicht haben auch die Herausforderungen der letzten Jahre einfach dazu geführt, dass andere Themen erstmal dominiert haben oder beschäftigt uns das Thema Umstellung auf alternative Antriebe, dass diese Themen einfach nachgelagert sind, aber sicherlich kommen.
Die waren sehr stark im Fokus, diese Themen, das ist richtig. Und ich meine, aufgrund des Fachkräftemangels ist es natürlich auch so, dass ich auch für diese Verkehre natürlich Fahrerinnen und Fahrer benötige. Und die sind einfach im Moment nicht ausreichend da. Ich glaube, da fehlt es auch so ein bisschen dran. Wahrscheinlich wäre da schon die ein oder andere Idee mehr gekommen.
Mobilität macht an Staatsgrenzen nicht Halt. Das ist immer ein internationales Thema, deswegen auch die Ausrichtung der Bus2Bus international. 40% aller unserer Aussteller kamen in diesem Jahr im 2024 aus dem Ausland und fast 30% unserer Besucher. Welche grenzübergreifenden Themen beschäftigen die Branche? Was ist dein Eindruck?
Also die Unternehmen in den anderen Mitgliedstaaten oder auch darüber hinaus haben dieselben Probleme wie wir. Ne? Also in den meisten Fällen ist das sehr ähnlich. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Es gibt auch noch eine Dachorganisation, in der der BDO wieder Mitglied ist, die International Transport Union, die IRU. Und da tauschen wir uns natürlich auch sehr, sehr regelmäßig über diese Themen aus. Und wir tauschen uns aber auch bilateral mit einzelnen Kollegen aus den Mitgliedstaaten aus. Es gibt eine sehr starke Fraktion, was auch die Dachorganisation angeht, im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus. Und wir haben ja, wenn ich jetzt mal, ich würde es gerne so ein bisschen abschichten, wenn man jetzt mal über die Touristik nachdenkt, dann ist die international, ja, dann ist die international. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Thema, wir haben es geschafft, nach vielen, vielen Jahren endlich in Brüssel das Parlament und auch die Kommission davon zu überzeugen, dass wir für den Bus eben besondere Regeln brauchen, die auch mal in bestimmten Situationen von dem Güterverkehr abweichen, was die Lenk- und Ruhezeiten angeht. Ja. Die Sozialvorschriften dort. Jetzt haben wir die endlich bekommen und die sind jetzt auch in Kraft getreten und jetzt werden die aber überall unterschiedlich umgesetzt. Und wenn man die in Deutschland hat man es ein bisschen leichter gemacht, ja, da muss man sozusagen so ein Fahrtenblatt, ein bisschen komplizierte Geschichte, ich will es jetzt hier ausklammern. Ich versuche es mal zu vereinfachen, es ist ein bisschen Bürokratie oder auch mehr Bürokratie dazugekommen. Und man hat aber hier in Deutschland, und da bin ich sehr dankbar, hat das Bundesverkehrsministerium und auch das zuständige Güteramt, das BALM, was das Ganze organisiert und auch Kontrollen durchführt neben der Polizei. Die haben uns eben gesagt, dass es auch akzeptiert wird in elektronischer Form. Also man kann dieses Papier, diese Papierwust eben auf sein Handy.
Yippie.
Ja, so, das ist auch anerkannt. Und da habe ich gedacht, das muss natürlich in anderen Ländern auch so gehen. Nein, leider nicht. Also wir versuchen jetzt gerade herauszufinden, wie es in anderen Ländern gehandhabt wird. Und insofern ist das ein ganz internationales, man hat ganz viele internationale Themen. Und zum Beispiel jetzt beim Deutschlandticket kann ich sagen, für den ÖPNV ist für mich auch der Blick über den Tellerrand wichtig, weil wir, und bei uns fehlt einfach noch die Digitalisierung. Wir haben kein wirkliches Handy-Ticket, ja. Wir merken das jetzt bei der Diskussion, natürlich, die Unternehmen ja führen mit den Ländern und den anderen Verbänden, wo es um die Einnahmeaufteilung geht, ja. Und da könnte man, wenn wir schon digitaler aufgestellt wären, könnte man die digital erfassen. Und jetzt stellen wir fest in den Arbeitsgruppen, dass das erst aufgebaut werden muss. Und wenn man in Amsterdam unterwegs ist oder in anderen Metropolen anderer Mitgliedstaaten, dann sieht man, dass die da schon viel, viel weiter sind und dass die Leute alle einmal ihr Handy an so eine kleine Kiste beim Ein- und Ausstieg halten und macht's kurz Piep und dann wird das Fahrgeld abgerechnet und wir arbeiten
immer noch in Insellösungen unterwegs.
Ja, richtig, ja. Bis hin zum Fahrscheinautomat, der noch überall steht. Ja. Und da lohnt der Blick schon über den Tellerrand und da diskutieren wir auch mit den Kolleginnen aus anderen Ländern und versuchen natürlich auch uns dann da Informationen zu holen. Früher war es vielleicht mal andersrum, dass die dann sich an uns gewandt haben, gefragt haben, ob wir das machen und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir uns dort erkundigen.
Okay. Ich denke mal, dass das auch Themen sind, die wir in 2026 auf der Was-to-Was diskutieren werden. Lass uns noch mal ein bisschen visionär auf die 2026er Veranstaltung gucken. Wir haben gerade schon gesagt, was die politischen Themen sein könnten. Technologisch sehe ich natürlich das Thema autonomes Fahren und KI. Ich sehe das Thema datengestützte Mobilität, aber auch, wie werden sich Städte und Räume verändern in der Zukunft? Wie fügt sich der Bus in seinen verschiedenen modularen Möglichkeiten in das Gefüge ein. Ich habe den Wunsch, auch gerade das Thema autonome Fahren viel stärker noch in den Mittelpunkt zu stellen und da auch Parcours anzubieten und Testfahrten, wie wir das ja auch schon bei den großen Fahrzeugen anbieten. Was denkst du 2026? Was ist deine Vision oder dein Wunsch noch? Was wird es geben auf der Was-to-Was 26?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir noch mehr Aussteller da haben, die irgendwie uns wirklich auch die ganze Bandbreite der Innovation zeigen können. Und ja, autonomes Fahren gehört auch dazu. Ne? Es gibt ja jetzt auch doch in der Praxis immer mehr Beispiele und ich glaube, es ist wichtig, daraus zu lernen.
Definitiv. Ne?
Und das halte ich wirklich auch schon für ein sehr wichtiges Thema und das muss man natürlich auch koppeln mit den Diskussionen im politischen Raum und ich glaube, das wird auch ein Thema sein. KI wird aus meiner Sicht auch ein Thema sein und wirklich, also ich bin fest davon überzeugt, die Digitalisierung im ÖPNV, sie ist eben schon angesprochen, der Handy-Ticket, da steckt ganz, ganz viel dahinter und wenn das gelingt, dass das Deutschland-Ticket, was ja auch eingeführt wurde, um eben auch Papiertickets zu verbannen. Wenn das gelingt, dass wir dadurch wirklich auch einen richtigen Innovationsschub bekommen hin zu einem digitalen ÖPNV. Und da arbeiten wir sehr massiv gerade dran. Wir diskutieren sehr intensiv mit Kollegen aus anderen Verbänden und den Ländern, aber auch dem Bund. Und ich glaube, dass das ein sehr starkes Thema sein wird. Ja, aus verschiedenen Gründen heraus, wenn es das Deutschland-Ticket dann noch gibt. Im Moment ist es ja immer noch nicht ganz geklärt, wie es 2026 weitergeht. Ich hoffe aber und gehe davon aus, dass die Politik wahrscheinlich nicht jetzt einfach sagen wird, es war eine schöne Idee und wir lassen das. Im Moment sieht das nicht danach aus, sodass ich davon ausgehe, dass es 2026 auch noch ein Thema wird. Und dann muss das Ganze digital sein. Und dann haben wir wirklich da auch eine ganz neue Spielwiese an der Stelle.
Brauchen wir auch nochmal eine neue Förderrunde für alternative Antriebe?
Ja, also es bricht ein gerade, ne, weil die Unternehmen irre verunsichert sind. Alle haben ja gedacht, dass das noch weitergehen würde mit der Förderung. Es hat ja auch mal so ausgesehen, aber wir wissen ja alle, dass es da jetzt Gründe gab, das Ganze einzustellen. Die sind auch nachvollziehbar, jetzt rein fiskalen Gründen gesehen. Aber es muss etwas geben, weil es einfach ansonsten nicht wirtschaftlich ist und die Unternehmen können es nicht. Wie sollen sie es finanzieren? Es ist nicht möglich. Das heißt, es muss eine Art von Förderung geben. Oder, das ist eine Idee, die wir entwickelt haben, den Fahrstrompreis. Ja, also man kann ja einerseits Fahrzeuge finanzieren, fördern, aber man kann auch den Fahrstrom vergünstigen, ja, sich vielleicht bei der Förderung eher auf die Infrastruktur konzentrieren, weil die ja natürlich ein riesen...
Auch großer Nachholbedarf
richtig.
Besteht, ja.
Im Übrigen für die Touristik massiv, ja, weil sie ja auf den Autobahnen Klar. oder vor den Hotels und so weiter, sie müssen ja überall die Fahrzeuge laden können. Da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Und der Fahrstrompreis würde fairer ansetzen, würde das Ganze wirtschaftlich machen und so ein bisschen von dieser Fahrzeugförderung weggehen, was auch gute Gründe hat. Und es gibt schon die sogenannte Mineralölsteuerrückerstattung, ein kantiges Wort aus alten Zeiten, aber da bekommen die Unternehmen eben einen bestimmten Anteil der Mineralölrückerstattet und so etwas stellen wir uns vor, auch für den Fahrstrompreis, weil dann geht gezielt die Förderung wirklich dahin, wo sie hingehört, da wo die Unternehmen nämlich den Strom verbrauchen mit den Fahrzeugen, die sie erworben haben. Wir glauben daran, dass das eine gute Geschichte wäre und es wird sicherlich auch eine Diskussion dann bei der nächsten Bastubas sein. Ja.
Ich freue mich drauf, Christiane. Ich freue mich auf hochkarätig besetzte politische Themen. Ich freue mich auf ein internationales Publikum. Ich freue mich auf eure Landesverbände und freue mich natürlich auch auf eine gemeinsame Bastubas und eine schöne Zusammenarbeit mit dir. Herzlichen Dank, dass du mein Gast warst heute und
Vielen Dank, Kerstin. Ich freue mich auch. Die Zeit geht jetzt ganz schnell bis dahin.
Genau.
Dankeschön.
Also, bis dann, Christiane. Tschüss.
Tschüss.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 6. Staffel von Bus to Talk. Wir laden euch ein, auf unsere Website zu schauen, www.bus2bus.berlin. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus to Bus, sowie auch alle unsere Podcasts und Newsroom-Artikel. Infos dazu auch in unserer Shownote. Also stay tuned und bitte abonniert gern Bus to Talk. Bis bald und unser Tipp, probier beim Bus. Thank you.